Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Smalltalk. Schön, dass du dabei bist. Wir sind nämlich bei Nummer 113 angekommen. Wir widmen uns heute wieder dem literarischen Werk Tolkiens und vor allem einem ganz besonderen Kapitel, das überhaupt nicht als Infodump betrachtet werden könnte, aber einige tun es. Wir reden heute über den Rat von Elrond. Schön, dass ihr dabei seid.
Lieben guten Abend.
Lieben guten Abend.
Ich habe ja heute Abend angekündigt, was wir nicht besprechen werden. Also ist nicht der Draht von Elrond und auch nicht der Schrat von Elrond. Und ich habe natürlich mit gerechnet, dass es dann im Chat ein bisschen eskaliert und die Leute das Wortspiel aufnehmen und weiterführen. Und ich freue mich.
Du wurdest nicht enttäuscht.
Nee, das hat den geplanten Verlauf genommen heute Abend.
Ich muss zugeben, die Maht von Elrond, das ist schon, da muss man sagen, da sind landwirtschaftliche Hintergründe, die lassen einem doch wirklich nachdenklich werden.
Ja. Ich hätte eigentlich noch den Pirat von Elrond erwartet, aber man kann nicht alles haben.
Ja.
Ja, wie steigen wir ein in dieses Thema?
Mit dem Aggregat oder dem Konkordat oder was auch immer von Elrond. Ich habe heute mir nochmal ein bisschen die Mühe gemacht, wie natürlich meine Kollegen auch, da bin ich hundertprozentig sicher, die es natürlich wie immer maximal vorbereitet haben, denn ihr kennt es nicht anders. Smalltalk ist Kompetenz, also Kompetenz kann man nicht ohne Smalltalk schreiben. wie ihr wissen, ist der Rat von Elrond ein wunderbares Kapitel im Herrn der Ringe, dem Teil 1, den Gefährten. Wenn ich versuche, die Kamera so, da, sehr schön. Es gibt aber natürlich in der History of Middle-Earth, die Christopher Tolkien ja viele Jahre später dann herausgegeben hat, eine Reihe aus 4 Bänden, die beschäftigt sich mit der History of the Lord of the Rings. Und da findet man das im Band 1, The Return of the Shadow. Und vielleicht fangen wir damit an, dass Tolkien angefangen hat, 37 den Herrn der Ringe zu schreiben, 1937. Und das ist in 3 Phasen passiert. Und das Coole daran ist, er hat in der ersten Phase praktisch die allererste Version des Herrn der Ringe geschrieben, bis zu dem Zeitpunkt, als Bingo Bolger Baggins, nicht Frodo, mit Gloin anfängt zu quatschen an dem Festmahl abends bei Elrond. Und die Phase 2 und 3 kommen auch genau wieder an die Stelle hin. Und dann geht's weiter mit dem eigentlichen Rat von Elrond, der zu dem Zeitpunkt, als er dann anfängt zu schreiben, ungefähr eine halbe Seite ist gefühlt. Und jetzt reden wir über ein Kapitel, das den größten Infodump in der Geschichte der Fantasy-Literatur ist, weil hier dutzendeweise lang erzählt wird, was eigentlich der Ursprung der gesamten Geschichte ist. Und Tolkien offensichtlich der Meinung war, Elrond sagt kurz, wie die Geschichte im ersten Zeitalter war, dann erzählt er noch vom zweiten Zeitalter, Gandalf sagt einen Satz, jetzt sind wir hier. Das war so der Ursprung. Und der knackige Punkt ist, wie ich finde, ich wollte eigentlich zuerst fragen, was meint ihr, warum das der Rat von Elrond heißt? Also, ich hätte ja gefragt, es ist irgendwie der Rat in Bruchtal oder das Treffen der Völker, freien Völker oder irgendetwas. Aber von Anfang an hat Tolkien das Ding immer genannt, der Rat von Elrond. Warum?
Weil Elrond der Chef ist und von allen akzeptiert wird als solcher.
Du meinst also, als Consultant ist die Firma, die die Leitung des Treffens innehat, der Namensgeber. Ist das so korrekt?
Vermutlich, ja.
Als es darum ging, den Meetingnamen festzulegen, dachte er, okay, wir halten hier Rat und ich bin derjenige, der alle eingeladen hat, also Rat von Elrond.
Muss er jetzt hier unbedingt das eine Bild hier posten, was so ein bisschen bei mir der Hintergrund ist, weil ich das so unabgöttisch liebe irgendwie. Das ist eine Szene aus der Ralph Bakshi-Verfilmung des Herrn der Ringe, also von dem animierten Film. Und man kann hier sehr, sehr schön sehen, dass der Rat von Elrond bei Bakshi auch ganz, ganz klar, also ich meine, da ist ein Tisch und da sitzen die dran und der auf dem Tisch ist ein Stuhl, auf dem Elrond sitzt. Und ich finde, das ist eine wunderschöne Umsetzung. Vielleicht sieht man das in dem Bild ja noch ein bisschen. Elrond thront über allen. Und das finde ich völlig geil, weil das sagt nämlich genau das, was ihr gerade angedeutet habt, der Chef. Aber also im Buch ist das nicht zu finden. Also im Buch steht nicht, Elrond saß über allen drüber, weil alle anderen sind Luschen, nur er kriegt einen Thron.
Ich meine, der sitzt auf dem Tisch. Das ist einfach im Designprozess dieser Szene. Weiß ich nicht, was Herr Bakshi da reingepfiffen hat, aber ich kenne, glaube ich, niemanden, der einfach auf einem Tisch sitzt und das irgendwie als Symbol seiner besonderen Würde ansieht.
Also wir wären ja nicht Smalltalk, wenn unsere Gespräche und unsere Folgen nicht auch meinen Denkprozess nochmal komplett überarbeiten. Ich habe da jahrelang nie drüber nachgedacht. Ich meine, ich habe den Film Ich glaube wirklich, als ich das erste Mal Herrn der Ringe gelesen habe, Mitte, Ende der 80er, dann war der mal im Kino, im Residenz, in dem wunderschönen Residenzkino in Köln und ich habe den damals gesehen und war völlig entsetzt, dass es keinen zweiten Teil gibt oder dass sein Helmsklamm halt einfach aufhört. Heute, an diesem Tag, jetzt und hier, während ich mit euch hier sitze und drüber rede, fällt mir auf, dass wenn Elrond so mit seinem Stuhl auf diesem Tisch sitzt, original seine Klöten auf Augenhöhe sind, abgesehen von den Hobbits. Alle gucken ihm auf den Sack. Das kann einfach nicht sein. Also ich meine, ich weiß ja, dass Elben richtig was drauf haben, aber es kann er nicht. Der sitzt vor allem die ganze Zeit super chill. Der sitzt die ganze Zeit breitbeinig. Nicht, dass er die Beine überschlägt oder so ganz zierlich oder irgendwie, ich bin Elb und hab so ein bisschen, ne, Gnade und Güte und irgendwas, sondern der sitzt die ganze Zeit breitbeinig da und du musst doch bei dem Rat die ganze Zeit da drauf gucken, oder?
Ja, weil jetzt ist ja auch nicht improvisiert. Dieser Tisch ist ja so gebaut und geschnitten, dass dieser Sessel genau dahin gehört. Das heißt, auch beim Familienessen mit Arwen und Eladar und Elro hier müssen halt alle beim Essen sich auf Schritthöhe umgucken.
Hier können wir schon sehr froh sein, dass nicht Boromir da gesessen hat, ja? Mit seinem Lendenschurz. Weil sieht zumindest aus, als hätte Elrond eine Hose an, was ja schon mal zumindest ein wenig Würde wieder zurückgibt, als wenn du da im Röckchen sitzen würdest. Ja, aber das ist, ich habe mich natürlich mit dem Thema jetzt auch auseinandergesetzt, aber das hatte ich tatsächlich nie mehr vor Augen. Aber vielen Dank für die Zurückführung und dass wir das natürlich hier auch besprechen, wenn wir darüber sprechen. Aber das ist, wie Seppel sagt, weißt du, dieser Tisch ist so gebaut, aber wie kommt man auf die Idee, sowas zu machen? Weil also ich sitze hier oben und ihr seid alles niedere.
Also man kennt das ja, dass am Hof oder so, dass dann quasi im zentralen Raum der Herrscher auf einem Thron sitzt. Ja, aber der Thron ist halt nicht einfach nur den Stuhl auf den Tisch stellen. Vielleicht ist es auch eine Maßnahme, um Elbenkindern das Kibbeln abzugewöhnen. Ja? Weißt du, wenn du das nämlich falsch machst und dann fällst du hinten runter, dann tut es halt richtig weh, beziehungsweise ist dann einfach Evolution und du bist einfach raus aus dem Geschäft. Aber das sozusagen als Designelement in seinen Tisch einzubauen, dass man da drauf sitzt, nee.
Ich finde es ja auch spannend, weil es in verschiedenen Sprachen haben ja Redewendungen, werden ja anders formuliert. Also wenn wir zum Beispiel sagen, wir sind auf Augenhöhe miteinander, dann heißt das ja, man ist gleichberechtigt. Ne? Man hat dieselben Ansätze, dieselben Möglichkeiten, Kräfte, was auch immer. Und in der elbischen Sprache ist offensichtlich diese Redewendung auf Schritthöhe sein. Und das ist natürlich eine ganz andere Bildlichkeit kulturell betrachtet, wo du sagst, ja. Okay, yo, das Elrond im Bruchtal, gründete die Zuflucht von Bruchtal nach der Niederlage gegen Sauron im zweiten Zeitalter. Das erste, was er hat bauen lassen, war ein Schrittthron. Ist das geil? Ich liebe euch. Vielen Dank. Zalander schreibt es ja schon. Ich freue mich, dass wir direkt auf die zentralen Fragen von Anfang an eingehen bei der Frage rund zum Brat vom Bruchtal. Ich fasse es nicht, ey.
Ja.
Es war nicht der Plan. Ich habe einfach den Hintergrundbilder genommen und guckte nochmal auf den Thron und dann kam dieser Gedanke nicht so, hallo und herzlich willkommen bei Smalltalk. Ja. Ah, schön.
Ja, Premium-Schritt-Content nur bei uns.
Ja, definitiv.
Aber das ist halt eben auch genau tatsächlich der Punkt. Alle Leute sind zu Elrond gekommen. Also Boromir wird losgeschickt aus Gondor, weil Denethor ihn aus diesem wunderbaren Traum, den ja Faramir häufig gehabt hat, und Boromir einmal, ne, das Schwert, ne, in Imladris wirst du es finden. Und Denethor, der ja ein Weiser, ein Gelehrter der Geschichte Gondors ist und auch anderer Dinge, sagt ihm ja, hier Imladris ist Bruchtal, da lebt Elrond und da musst du hin. Gimli kommt vorbei und Gloin. Warum? Weil die offensichtlich, das wird ja dann auch in der weiteren Erzählung des Rats gemacht, haben Besuch bekommen von gewissen Botschaftern von Sauron. Und Legolas, die Schokoschnute, hat offensichtlich schlechte Nachrichten, weil sie es mal wieder nicht geschafft haben, auf einen kleinen Hobbit aufzupassen und den verloren haben. Und Gandalf so, Junge, ihr hattet eine Aufgabe. Was hier? Und es ist halt, was mich oft wirklich stelle, ist, kann das wirklich Zufall sein, dass die freien Völker Mittelerdes alle zur selben Zeit im Bruchtal aufschlagen und die Hobbits noch dazu, plus sie haben den einen Ring noch. Weil das ist ja auch mal so eine Leistung, die wir vielleicht auch mal erwähnen sollten, die auch nicht ganz unerheblich ist. Weil vier kleine Arschhobbits haben es geschafft, durch den alten Wall zu kommen, an den Hügelgräberhöhen vorbei, an Bre, in einem Angriff der Nazgul, an der Wetterspitze, in einem Angriff der Nazgul, und das nur mit der Unterstützung durch Aragorn. Und dann sind sie auf einmal alle im Bruchtal und der Schrittthron steht bereit. Also da sind ja Jahrtausende Planungen offensichtlich irgendwie gefühlt vorausgegangen.
Geh doch mal ein Stück vor dem Schrittthron, den wir nur bei Ralf Bakshi haben, ja? Nirgendwo anders, nicht bei Jackson, nicht im Buch. Ja?
Der Schrittthron ist nicht Kanon, ja?
Nein.
Schrittkanon, oh mein Gott.
Nein, aber interessant auf jeden Fall. Aber das wird ja auch mehrfach, also wir haben das heute nochmal gelesen oder ich habe mir das heute freundlicherweise nochmal vorlesen lassen, das gesamte Kapitel. Und alle haben ja einen Grund vorbeizukommen, das hast du ja gerade aufgelistet. Ja? Also Dain schickt ja Gloin und Gimli los. Wegen den komischen Besuchen, den sie da bekommen haben, offensichtlich von einem Nazgul oder ähnlichen. Und Boromir, das war so schön ausgeführt, wegen den Träumen, die sie hatten. Und das kann ja sein, weißt du, dass das alles einhergeht. Diese Träume natürlich, wenn die Nazgul sich wieder auf den Weg machen, dass das vielleicht einen Eindruck hat, ja, dass das auslöst. Die sind ja nicht weit weg von Minas Ithil oder Minas Morgul. Und das kann das schon auslösen, aber das praktisch zeitgleich Gollum ausbricht, ja, und Thranduil seinen Sohn losschickt und sagt, hier, bring mal, weißt du, ist ja auch geil, weißt du, ich habe keinen Bock selber zu gehen, um den Fail zu sagen, da schicke ich mal meinen Sohn los, kann er gleich mal sehen, wie das ist, wenn man sich für irgendwas entschuldigen muss. Und dass sie alle gleichzeitig da treffen, ist natürlich sehr spannend. Aber ist für die Geschichte natürlich toll, weil sie sind jetzt alle da und sie können sich beraten.
Der einzige Zufall ist Boromir. Also die anderen Auslöser sind ja tatsächlich alles Aktivitäten von Sauron, der das Gefühl hat, er weiß, wo der Ring jetzt ist und muss ihn jetzt finden. Und seine Aktivitäten lösen halt in den verschiedensten Teilen diese Reaktion aus. Dieses alle wissen, dass irgendwas im Busch. Und generell ist es ja in den Jahren davor immer unsicherer geworden. Ork-Horden kehren zurück, irgendwelche Riesengestalten treiben sich im Düsterwald rum und so weiter. Und auch Gondor merkt halt, da ist jetzt mehr und die wurden ja auch schon überrannt zu dem Zeitpunkt in Ithilien und mussten sich zurückziehen hinter Osgiliath. Das sind ja alles die Auslöser. Der einzige Zufall, der halt nicht im direkten Zusammenhang steht, ist Boromir. Weil dieser Traum ist jetzt keine konkrete Aktion vorausgegangen, sondern da hat scheinbar Faramir und Boromir irgendwas subtil gespürt oder irgendeine Nachricht von irgendwem bekommen, wie man was interpretieren möchte.
Das ist auch der einzige, von dem wir wissen, wie lange er ungefähr unterwegs war. Oder nicht nur ungefähr, sondern ziemlich genau. Ja, wenn ich die Zahl jetzt richtig behalten habe, 112 Tage, 111 Tage, 113, irgendwas in dem Dreh. Der war auch relativ lange unterwegs. Dann rein zufällig dann einzutreffen, wenn alle anderen eintreffen, ist natürlich auch spannend.
Ja, und bei ihm kam man noch hinzu, er hat ja sein, was wir ja auch schon das eine oder andere Mal angesprochen haben, er hat ja an der Fährte in Tarbad, hat er ja sein Pferd verloren. Das heißt, den Rest der Strecke ist er ja zu Fuß gegangen. Dass er es also sozusagen bei Tau und Tag morgens früh dahin geschafft hat, ist ja auch schon wieder natürlich eine Leistung in Anführungsstrichen, weil der Mann latscht da quer durch sehr unfreundliches Gebiet und das mitten im Herbst. Sonst wäre er vielleicht einfach früher dahin gekommen, hätte vielleicht einen Tag mit Elrond gequatscht und wäre dann wieder losgezogen. Ne? Also das ist schon, da spielen schon sehr, sehr viele Elemente mit rein. Und was natürlich aus der Seite des Lesers und der Leserin, finde ich, einen unheimlich spannenden Punkt macht, das ist ein schicksalshafter Moment. Also Tolkien hat so viele Fäden zusammengeführt, es sind so viele Personen an einem Tisch und ich werde den Schrittthron nicht mehr erwähnen, das ist das letzte Mal, dass ich das Wort nenne. Aber da kommen so viele Leute an einen Tisch und so viele Vertreter der freien Völker, das muss ein ganz, ganz besonderer Moment in der Geschichte sein. Warum sonst würden alle Leute gleichzeitig da ankommen? Elrond hat kein B&B. Also das ist jetzt keine Unterkunft, wo man mal für eine Woche vorbeikommt und ein bisschen chillt oder sowas. Das ist kein Hotel. Und in der Regel ist Bruchtal ja auch ein vermeintlich eher geheimer Ort. Also die Leute wissen nicht alle, wo Bruchtal ist. Gibt kein Google Maps und es gibt auch keine Karte davon, sondern da muss man ja schon irgendwie mal gewesen sein oder es muss einem einen erklärt haben. Und dass Boromir Bruchtal gefunden hat, finde ich eigentlich schon eine ziemliche Leistung von ihm. Also ich meine, der hätte ja auch komplett abbiegen können und wäre vielleicht in Bre gelandet. Ne? Kann ja alles sein.
Eine Frage. Aber schlussendlich hat er es ja dann doch geschafft und alle anderen ja auch. Wie gesagt, bei den Elben ist ja kein Wunder. Bei den Zwergen, Gloin war schon da. Das wissen wir ja. Wir gehen jetzt auch nicht weiter auf die Extended Version vom Hobbit ein, wo sie nackt baden waren in dem Teich. Aber der war zumindest schon mal in Bruchtal und kennt das.
Ja.
Ja, und der Rest sollte da sich relativ gut auskennen. Ja, aber spannend ist ja, also weil du ja jetzt gerade gesagt hast, das Kapitel so in der ersten Runde des Schreibens, oh, 1,5 Seiten, das ist schon lang. Das ist schon ein langes Kapitel.
Ja, heute so, ach, liest das mal durch, damit du dein Wissen auffrischen kannst. Ja, 40 Seiten, ja, okay. Da muss ich vielleicht länger als 5 Minuten für einplanen.
Ja, das war, Janette hat angefangen, das vorzulesen und dann haben wir eine kurze Pause gemacht und dann hat sie halt weitergeblättert, wo ist das Ende? Und wann kommt denn, das ist ja noch irre. Ja, das ist ja noch irre viel.
Der Bilbo ist auch, leidet sehr während des Meetings, weil er Hunger hat, aber sich das nicht beenden, vor nicht irgendwie das Ganze jetzt auch ordentlich beendet wurde. Und muss jetzt nicht viel heißen, weil er ist ein Hobbit, die haben immer Hunger. Aber man kann es schon nachvollziehen. Diese Meetings, die eigentlich dann anfangen, wenn du in die Pause gehen wolltest und sich dann einfach ziehen und dann ist es eigentlich schon vorbei und dann hat wieder einer, ich habe noch eine Frage und ich möchte noch ein Thema besprechen. Und du denkst ja so, ist mir egal, ich würde einfach alles ablehnen, ich will jetzt in die Mittagspause und ein Brötchen essen.
Er versucht es ja mehrfach. Also das ist das Geile daran. Er sagt das erste Mal, dann so, nee, komm, diese Erklärung machen wir noch. Ja, und dann labert einer, dann labert noch einer und du denkst dir so, okay, sie haben es vergessen. Und dann wieder so, ja, ich würde schon gerne noch was essen. Ja, kommt ja gleich, aber wir müssen erst zu Ende. Und du denkst dir so, boah, krass, der arme Hobbit. Weißt du, inzwischen läutet ja sogar die Mittagsglocke. Ja, das ist so,
Ja, und wenn du natürlich so typische pavlovsche Konditionierung hast, genau. Und Bilbo lebt da schon seit Jahren im Bruchtal und immer wenn es bimmelt, ist bei ihm so, Essen. Und dann bimmelt es und er so, Essen. Und die sitzen am Tisch und Aaron so, yo, wir haben noch ein bisschen was zu erzählen. Die Sonne marschiert ja, das wird ja beschrieben im Text, die Sonne marschiert über den Horizont sozusagen. Du kannst also zugucken, wie Stunden vergehen. Und ich finde es halt geil, das ist ein super smooth Move, finde ich, von Elrond. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, heute ist ja Beratungs. Ja, wir sind ja als Beratungsteam hier mit dabei. Das ist eine ganz, ganz entscheidende und sehr geschickte strategische Entscheidung von Elrond, die Hobbits mit reinzunehmen. Weil er sie dazu gebrauchen kann, um so Schnitte herbeizuführen. Also er kann ja irgendwann, ne, er wusste genau, Bilbo sitzt irgendwann da und sagt so, Sabbel, Drul, morgen in der Mittagsglocke, ich muss jetzt was essen. Und dann sagen, ja, tut mir leid, Leute, also wir müssen mal ein bisschen hier, Bilbo ist noch ein bisschen älterer Herr, der kann nicht mehr so gut, ne, die Blase hält nicht mehr so gut, der hat auch Hunger, der muss was zu essen kriegen, mach mal kurz. Und ich glaube, das hat Elrond bewusst eingebaut, weil da saßen genügend Leute am Tisch, teilweise noch aus Valinor gefühlt. Also ich meine, mit Glorfindel sowieso. Der könnte wirklich sehr lange erzählen und sehr, sehr viel. Und das tut er wahrscheinlich auch. Aber da die Hobbits am Tisch sind, können die das super gut takten. Also ich bin da, muss ich sagen, ich finde, die Hobbits sind da ein ganz, ganz cooler Move von Elrond gewesen. Sonst, du hättest die auch rauslassen können. Also du hättest ja einfach sagen können, hier, das hat der Bilbo gemacht, das hat der Frodo gemacht, Frodo legt meinen Ring hier oder so hin, fertig. Aber er lässt sie reden. Redebeiträge sind eingeplant von Elrond und ja. Also, sehr gutes Movement bei der Gesprächsführung.
Ist ja so vorausschauend, dass er Bilbo, von dem er weiß, dass er gerne lang und viel erzählt, erst dann zu Wort kommen lässt, als er schon mal hat und ihm die Kürze der Nachricht quasi anträgt, indem er sagt, je eher du fertig wirst, desto eher gibt es was zu essen. So kann man den Geschichten der Erzähler ein bisschen einhegen. Das ist schon nicht ganz verkehrt.
Ja. Es ist ja, Gesprächsführung ist ja ein ganz entscheidendes Punkt bei einem Meeting. Es gilt natürlich, die relevanten Informationen zu sammeln, um dann zu den besten Entscheidungen kommen zu können. Problem ist natürlich nur, jeder Mensch ist ja individuell veranlagt. Es gibt Leute, die können sehr konzise auf den Punkt genau die Daten liefern, Lösungsvorschläge präsentieren und dann kann man abstimmen. Und es gibt Leute, die geraten halt ins Schwafeln. Ich möchte jetzt nicht selbstreflektierend auf das Thema zurückkommen, dass ich vielleicht ein bisschen viel erzähle als Kölner die ganze Zeit. Aber das ist schon von der Mentalität her, hat das schon so ein bisschen was zu tun. Und Hobbits sind eigentlich dafür bekannt. Deswegen, ich finde das so geil. Das ist so ein, im Englischen nennt sich immer so schön underhanded compliment, also so ein hinterhältiges Kompliment irgendwie. Elrond sagt ja zu Bilbo, Junge, du bist dran. Wir freuen uns, dass du hier bist und deine Geschichte erzählst. Aber je schneller du fertig bist, umso eher geht's als Essen. Das finde ich so. Es ist so. Ne? du, ich weiß, du würdest am liebsten hier 5 Stunden lang labern, aber wenn du was zu essen haben willst, dann musst du dich halt kurz fassen. Und das macht Bilbo dann ja auch. Relativ, in Anführungsstrichen. Er hätte gerne noch ein bisschen mehr erzählt. Im Buch wird ja erwähnt, er hätte beinahe alle Rätselfragen gestellt mit Gollum. Und Aragorn meinte, nee, ist gut, lass uns jetzt mal zu Frodo übergehen, weil er ist jetzt der letzte Ringträger, er ist jetzt gerade hier mit dem Ring hier. Lass uns mal so ein bisschen erzählen. Weil der Punkt hier ist, die Leute sind alle an einem Ort, aber keiner von denen weiß das, was Elrond oder Gandalf wissen. Und das ist ja das Entscheidende. Es ist ja, also wenn du heute einen Lektor fragen würdest in irgendeinem Verlag und ein Autor, eine Autorin kommt mit so einem Kapitel an, dann sagen die, immer tickst du noch ganz sauber? Dann verkaufen andere Verlage eine Novelle mit, die 40, 50 Seiten, die du schreibst, plus Fußnoten oder Schein. Das muss knapper werden. Das muss, ne? Da muss mehr Packung, da muss mehr Spannung rein, da muss, ne, schneller auf den Punkt kommen. Und Tolkien ist halt völlig egal. Der schreibt einfach. Wie der Schatten der Vergangenheit, das zweite Kapitel, Herr der Ringe. Einfach kompletter Infodump. Einfach komplette Informationen. Alles, was du zu wissen brauchst, ne? Und einer der Gründe, glaube ich, auch, warum viele Leute immer wieder erwähnen, ja, die ersten 100 Seiten von meiner Ringe sind doch ein bisschen langweilig. Die latschen, die latschen, die latschen und dann labern sie. Und ich muss sagen, ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht. Man geht wandern, man geht auf so einen Hike, man macht sich einen schönen Abend und dann sitzt man abends in der Kneipe, trinkt ein Bierchen, isst was oder geht lecker essen und das ist ein sehr schöner Tag. Aber das ist natürlich dann persönliche Vorliebe wahrscheinlich. Die anderen Leute möchten vielleicht Bungee-Jumpen in Bree oder, keine Ahnung, Fast and Furious in Bruchtal, aber ich...
Das Schöne daran ist, während des Vorlesens ist mir so der Gedanke gekommen, dass ja auch so ein bisschen Spannung aufgebaut wird, dass das noch, also aus, ich persönlich mag das, ja, ich mag auch die ersten 100 Seiten vom Herr der Ringe, alles gut, aber weißt du, vorher wird ja schon relativ detailliert erklärt, so, und dann kommt Bilbo und Bilbo sagt so, alles klar, ich erzähle die reale Geschichte, wie ich an den Ring gekommen bin, und du denkst dir so, Alter, wenn ich das jetzt, also wenn du den Hobbit nicht kennst, wäre das natürlich jetzt interessant gewesen, aber wenn du den schon kennst, dann ist das so, nein, bitte nicht, bitte, bitte nicht. Jetzt nochmal, dann sind das nochmal 10 Seiten mehr, ja, bis wir alles zusammen haben. Und das ist schon sehr spannend, weißt du, weil du dann so einmal kurz durchatmen kannst und so, okay, das ist wirklich kurz. Ja, weil jetzt zum Beispiel die Erklärung von Gandalf, die ist schon sehr ausufernd, muss es aber auch sein, weil das ist ja genau das, was wir nicht sehen oder lesen. Also wir wissen ja einfach nur, Gandalf ist nicht da, ist komisch, ja, und wir kriegen jetzt mit, was ist eigentlich parallel dazu passiert, was wir nicht gelesen haben.
Also es ist zwar nur Gelaber, aber das, was sie erzählt, ist interessant für mich als Leser.
Auf jeden Fall, ja, ja.
Also das ist ja, das geht ja quasi einmal quer über die Welt. Also es fängt an mit Gloin, der halt erzählt, was bei ihm am einsamen Berg passiert ist. Du erfährst ein bisschen was, dass die Menschen von Tal auch in Sorge sind. Moria wird erwähnt zum ersten Mal. Und das natürlich als Hobbit-Leser dann zu erfahren, ach, die Zwerge gibt es auch noch, Gloin ist noch da, das ist irgendwie ziemlich cool, finde ich. Ja. Dann spricht Boromir über Gondor, was zu dem Zeitpunkt für dich völlig neu ist, aber was auch irgendwie spannend ist, weil da herrscht Krieg und da kriegst du halt mit, dass die Bedeutung von dem, was gerade passiert, überall diese 4 Hobbits hinausgeht. Vorher war es ja eine recht persönliche Nummer. Also Frodo kriegt halt so einen Ring und muss jetzt irgendwo hinlaufen und wird verfolgt von schwarzen Reitern. Das ist natürlich spannend und es ist irgendwie sehr cool. Aber es ist wirklich nur beschränkt auf die paar Personen, die durch die Gegend laufen. Und jetzt kriegst du halt mit, das Ganze ist eingebunden in einen sehr großen und, wie man auch erfahren, sehr, sehr alten Konflikt. Ja, also es fängt ja an mit Elrond, der von der altvorderen Zeit berichtet, also dem ersten Zeitalter. Was jetzt uns natürlich jetzt als Veteranen des Tolkien'schen Kosmos halt, wir wissen, worum es geht, aber wenn du es zum ersten Mal liest, ist es so, aha, die Vorgeschichte. Und dann erfährst du, dass irgendwie scheinbar dieser Elrond, der halt aus dem Hobbit, der doch als der Chef von der sehr albernen Truppe von langohrigen Hampelmännern im Gedächtnis ist, einfach mal 1000 Jahre alt ist und halt mehrere Kriege gesehen hat und der offensichtlich auch die Formulierungen, wie er sagt, die ganzen fruchtlosen Siege und viele Niederlagen, du merkst, dass er auch innerlich so ein bisschen müde ist, dass ihn halt das gleich schon zermürbt hat. Und all diese kleinen Infos bekommst du, und das ist einfach, wie gesagt, du kriegst halt so viel mit über die Geschichte von Mittelerde. Und halt die verschiedenen Völker und du denkst, okay, wo geht's jetzt danach hin? Was machen die jetzt? Die Retter von Rohan werden erwähnt. Also im Grunde kriegst du schon mal einen kleinen Abriss darüber, was noch alles passieren wird. Saruman wird erwähnt, den sehen wir später nochmal. Rohan wird erwähnt, Gondor wird erwähnt. Wir hören das von den Schwertelfeldern. Da laufen halt Gollum und Frodo und Sam durch. Gollum an sich, Richter, wieder, den man auch noch kennt aus dem Hobbit, bekommt seine Passage da. Wir erfahren es über die Elben von Düsterwald, die wir auch noch kennen. Also wir kriegen einmal so den Überblick, was kommt jetzt die nächsten zweieinhalb Bände Herr der Ringe, die dann noch im Schuber stecken. Das ist einem nicht so ganz klar. Man kriegt so, man wird neugierig gemacht, finde ich.
Also ich
muss deswegen sagen, ist für mich diese Aussage, ja, es ist langweilig, es ist nur Gelaber, ist halt völliger Quatsch, weil du erfährst halt einfach so viele coole Dinge, die, wenn du halt so ein Buch liest wie ein Herr der Ringe, wenn du Bock auf Fantasy hast, einfach total interessant sind.
Also ich bin halt, ich finde es halt unheimlich süß und das macht Tolkien, finde ich, unheimlich geschickt. Er baut ja natürlich die Hobbits mit ein. Also Bilbo und Frodo sind ja mit im Gespräch dabei. Und Frodos Satz, als Elrond halt über das erste Zeitalter und die Schlacht im zweiten Zeitalter vor dem Morannon und gegen das Ende des zweiten Zeitalters so ein Ha, hast du nicht gesehen? Und Frodo so, ja, ich dachte, aber ist doch Jahrtausende alt. Und er hält so inne, so, fuck, ich habe den Mann gerade gefragt, wie alt er ist. Das ist gerade 2023 nicht okay und das war auch auf eurem Rat von Elrond nicht okay. Nee. Fragen, wie alt bist du, Mann?
Ja, und das, also in dem Fall ist es ja spannend, weil er Gil-galad erwähnt. Also er sagt so, das ist doch schon ewig her, dass Gil-galad gefallen ist. Und so diese, meine Fresse, wie alt sind die hier eigentlich alle? Ja, die sind ein bisschen älter als 33.
Ja, alte Rentnerveranstaltung.
Seppel, ich glaube, du hast das sehr gut zusammengefasst. Dieser eine Rundumschlag über alles. Ja, wir gehen in den Hobbit, wir gehen in Silmarillion. Ja, wir haben Ausschläge in alle Richtungen. Ja, nicht nur das, was uns noch erwartet mit Rohan und was gerade so los ist und alles, sondern wie Elrond selber sich selbst vorstellt. Ja, seine Eltern. Also wo du einfach nur so diese Tiefe, die du in manchen Situationen im Herr der Ringe bekommst, wo du eine Ahnung oder wenn du eine Ahnung davon bekommst, das ist noch nicht alles, was du hier gelesen hast. Also selbst wenn du dieses Buch fertig hast, da ist noch so viel Wissenswerte, auf was du Bock hast. Und das ist in diesem Rat dieser Rundumschlag. Ja, wenn du da durch bist, du hast zig Namen gehört, die du vorher noch nie gehört hast.
Ja, die du wieder hören wirst tatsächlich.
Richtig, genau. Im Laufe des Buches nie wieder. Ja, aber du hörst Bären. Ja, Hurin ist dabei. Oder so denkst du, boah, krass, was ist das denn? Ja. Als Elrond sagte hier, sein Vater ist in Gondolin geboren, er hätte eigentlich Lorfindel aufspringen müssen. Und er sagte so, okay, kenne ich, alles gut. Ja. Also das ist so, auch Janet fragte mich so, weil wie gesagt, wir sind ja dabei, mehr oder weniger das Buch mal gemeinsam zu lesen, weil sie von den Filmen kommt und sie sagt, wer ist Glorfindel? Ja, und ich so, okay, ich versuch's mal, ja. Und das ist auch sehr spannend. Auch Moria oder Khazad-dûm, wo sie denn, wie gesagt, sie kennt ja nur die Filme, bringt die Zusammenhänge hin. Und das hat sehr viel Spaß gemacht, mit ihr, also ihr noch Sachen zu erklären und zu sagen, ja, das ist das, was im Film halt so dargestellt oder was fehlt. Und das gehört aber zusammen. Aber und da ist mir das halt genau das, was du gerade zusammengefasst hast, aufgefallen, dass da so viele Sachen besprochen werden, dass du so denkst, so, wow. Also das ist schon ziemlich cool, was du da an Input bekommst.
Und dann macht es auch recht geschickt, weil er auch immer wieder Charaktere dann wieder auftauchen lässt, die man schon kennt und die eine Rolle spielen. Also wieder Gollum kennt man aus dem Hobbit, aber auch der Gerstenmann wird ja wieder erwähnt, weil Gandalf ja nacherzählt, was er macht, nachdem er von Saruman kurz gefangen genommen wurde. Und man weiß ja noch, dass der Butterblume halt diesen Brief nicht geschickt hat und deswegen vieles komplizierter wurde und man nicht mit, dass Gandalf vielleicht ungehalten war auf dem Weg nach Bre und ihm sämtliche Butter aus dem Leib schmelzen möchte, wenn er ihn erwischt. Das war, wie gesagt, diese kleinen Details kommen dann mit rein und man hat immer wieder den Bezug zu den Charakteren, die man kennt und die man im Laufe der Geschichte schon irgendwo ein bisschen wertgeschätzt hat. Das ist eben nicht nur Politik und Armeen und großer Kontext, aber halt auch. Ja. Also da erfährt man ja zum ersten Mal, worum es eigentlich geht, tatsächlich.
Wir lernen Radagast kennen.
Ja. Radagast der Einfältige, Radagast der Narr und Marcel der Gemütete.
Marcel der Gemütete, genau. Jetzt, was? Ah!
Schon wieder ein neuer Spitzname, Mann. Oh Mann, ey, ist immer dasselbe. Ja. Ich bin auch sehr begeistert, dass man natürlich immer wieder, also ihr habt da völlig recht. Ich finde es auch unheimlich geschickt gemacht. Ich habe das eben halt nur erwähnt, dass es natürlich Leute gibt, die manchmal ein bisschen Schwierigkeiten haben, mehr als 20 Seiten zu lesen. Das ist nicht immer so das Ding, was die Leute so mögen. Aber ich war völlig hin und weg, als ich das erste Mal gelesen habe. Und ich lese das Kapitel heute immer noch unglaublich gerne. Weil halt sie versuchen, an allen Fäden zu ziehen. Das ist so ein bisschen, wie soll ich das sagen? Wir haben alle unser eigenes Leben. Wir haben alle unsere kleine Welt. Wir haben den Bezug zu den Menschen in unserem Umfeld, in unserer Arbeit, was auch immer. Und du hast halt echt nur selten die Zeit, dich mal hinzusetzen an einem Wochenende und dir den großen Überblick zu verschaffen. Also dich zurückzunehmen und zu fragen, was passiert eigentlich mit mir? Was sind die Dinge, die eigentlich einen Einfluss auf mein Leben haben, von denen ich gar nichts weiß? Und da sitzen, also 90% der Leute, die da am Tisch sitzen, hören an dem Tag Dinge, von denen sie entweder überhaupt nichts wussten oder sie nicht geahnt haben, wie derbe die Kacke schon am Dampfen ist. Weil dass Gimli und Gloin da hinkommen und erzählen, hör mal, da kommt so ein Typ vorbei, der nervt dich schon so ein paar Mal. Der hat so ein bisschen unangenehme Stimme, finde ich. Und der droht uns so ein bisschen unterschwellig. Und das finden wir gar nicht so cool. Und dann hören sie aber, dass das in Gondor auch ein Problem ist und dass der eine Ring zufälligerweise hier ist. Und auf einmal denkst du so,
sie okay. Erfahren aber auch, dass sie eben nicht alleine sind mit ihren Problemen. Und das ist ja eines der wichtigsten Erkenntnisse, glaube ich, für den Leser, aber auch für die dort sind. Jeder hat das Gefühl, er ist der Einzige, der irgendwie gerade bedroht ist und dann fühlt sich da so ein bisschen... Also gerade Boromir, der kommt ja dahin und ist der Meinung, dass ohne Gondor halt gar nichts mehr gehen würde, was ja irgendwo auch stimmt, hat ja wirklich recht. Allerdings wäre es halt ohne die anderen, die weiter im Norden die Stellung halten oder die Dunedain, die halt nicht an der Front kämpfen, aber dafür dahinter sorgen, dass irgendwie wenig an nennen wir es mal, Special Operations gelingt auf Seiten von Sauron. Ohne die wäre Gondor halt auch umzingelt und würde irgendwann fallen. Und gesagt, jeder kriegt so, wenn er das möchte, so einen kleinen Augenöffner verpasst, der ihm sagt, okay, wir haben Probleme. Andere, die auf der selben Seite stehen, haben auch Probleme und wenn wir uns zusammentun, dann kommen wir da vielleicht durch. Man vergisst ja auch als Leser immer gerne, dass es nicht nur Krieg in Minas Tirith gab, sondern auch halt im Norden, der einzelne Berg war und der Düsterwald mussten sich halt auch militärisch verteidigen gegen Sauron. Und das sind alles Dinge, die werden hier angedeutet, wenn man halt darauf achtet. Aber wie gesagt, das ist auch für jeden, der dort ist, glaube ich, relativ tröstlich zu wissen, es gibt auch weitere Völker, weitere Gruppierungen, Festungen, die gegen den Schatten ankämpfen. Und es gibt halt Hoffnung.
Also nochmal rückblickend auf unsere Folge, die wir über den Atlas gemacht haben, da hatte ich das gesagt, dass du da so einen Einblick oder auch in den Anhängen Einblick bekommst, was parallel passiert ist zu den Schlachten auf den Pelennor-Feldern. Also unser Augenmerk ist immer aus Sicht der Hobbits, was passiert, ja, dass die Schlacht auf den Pelennor-Feldern und allem drum und dran und der große Sieg, das aber nebenher, das, was du gerade gesagt hast. Der Einser beim Berg muss sich militärisch verteidigen, Thranduil muss sich militärisch verteidigen, ja, im Norden wird halt gekämpft und alle sind ein bisschen unter Druck, selbst Lothlórien muss sich verteidigen, ja, also weil von Dol Guldur ausgehend Angriffe stattfinden und das ist mir heute auch alles durch den Kopf gegangen, als wir diese Passage nochmal gelesen haben. Also, wenn du die das erste Mal liest, ist das, wow, Informations-Overkill. Ja? Meine Frau sagte dann, boah, sind so viele Namen, von denen hat sie noch nie was gehört. Also, da weiß sie überhaupt keine Zuordnung. Ja, und das ist interessant, weil du weißt, du musst mehr lesen. Und wenn du so wie wir, wenn du das halt wieder und wieder und wieder liest, ist das halt so, ja geil, ja natürlich. Ja, die werden dann angegriffen, aber sie verteidigen sich. Ja, Sauron versucht ja, will ja um Gott alles daran zu tun, ja, dass sich die nie zusammenschließen, weil er dann weiß, dann kriegt er ein richtig großes Problem. Weil das kann er nicht aufbieten. Ja? Und sein Problem auf den Pelennor-Feldern ist ja auch, dass Rohan tatsächlich erscheint. Was er ja eigentlich auch geplant hat. Ja, was eine bekannte Persönlichkeit, die wir hier auch im Chat haben, die uns ja regelmäßig sonntags besucht, zu vernichten, also zu verhindern musste. Und das ist aber alles, das ist so irre. Also eigentlich fehlt nur noch Rohan eigentlich bei dem Rat, weil von denen ist keiner da.
Ja, und Lórien.
Stimmt, Lórien auch nicht.
Natürlich waren Eladan und Elrond hier ja auch vor nicht allzu langer Zeit in Lórien und ich nehme mal an, dass sie da ein bisschen mit beraten haben. Und Aragorn ist ja auch öfter mal durch Lórien gezogen. Aber das, du hast gerade einen Punkt angesprochen, der mir auch immer wieder mal so ein bisschen auffällt. Wir hatten ja zum Beispiel auch mal einen Gast oder ein Trio an Gästen bei uns dabei, wo dann der Satz gefallen ist, Tolkien ist ja eigentlich gar kein guter Schriftsteller. Und ich finde, dass bei diesem Kapitel in ganz, ganz einfachen, schlichten Dingen 40 Seiten Informationen zu verbraten und das so zu handeln, dass die Leute Bock haben, weiterzulesen, ist A, eine Leistung und B, er arbeitet ganz, ganz wunderbar in diesem Fall mit diesen Perspektivwechseln, die du eben angesprochen hast. Naja, der Weg, den wir gesehen haben bis Bruchtal, ist immer alles aus diesem Hobbits. Und was er dadurch schafft, ist, er begrenzt ja die Welt auf die kleine Welt der Hobbits, die keine Ahnung haben. Und auf einmal lernen sie Aragorn kennen und sagen so, wer ist denn das? Und was ist die Leute da in Bree? Und hast du nicht gesehen? Und bäm, auf einmal öffnet sich das Wissen und die Informationen wie eine riesige, gigantische Blume. Und auf einmal ist die Welt viel größer und bunter und vielfältiger und halt auch erschreckend, natürlich, für die Hobbits. Aber wir sehen am Rat von Elrond offensichtliche verschiedene Interessen. Also, dass die Zwerge gerne wissen wollen, was sie da machen wollen, ist eine Sache. Aber Boromir wird von seinem Vater geschickt. Und der wird ja nicht ohne Grund geschickt. Und dass die Leute von Glorfindel und Erisdor da sitzen und Elrond natürlich der Chef sozusagen ist. Gandalf, der Strippenzieher. Also ich finde, das ist dieser Wechsel der Elemente in der Reihenfolge. Erst erzählt Elrond, dann Gandalf, dann Bilbo, dann Frodo, ne, so ein bisschen und die anderen dazwischen. Aber er wechselt ganz, ganz geschickt. Und hält die Spannung bei und das auf 40 Seiten. Und das finde ich, muss ich sagen, ziemlich, ziemlich geil. Weil wenn du das halt einfach nur als Informationskapitel, wenn du ein Geschichtsbuch schreiben würdest über diesen Rat, dann wären das wahrscheinlich 120 Seiten, die Hintergründe noch so ein bisschen erklären. Aber die wären sehr langweilig. Also informativ, aber langweilig. Ja. Und hier haben wir die ganze Geschichte drin.
Im Chat wird geschrieben, dass die Wissenslücken der Teilnehmer halt die Stärke des Kapitels sind, weil man dann nachvollziehen kann, dass sie hingekommen sind, um mehr zu erfahren. Und dann möchte man, weil es aus ihrer Perspektive geschrieben wird oder erzählt wird in dem Moment, ebenfalls mehr erfahren. Das funktioniert in der Tat ganz gut.
Ich habe auch den Link gepostet, ja, weil tatsächlich der Rat von Elrond im Endeffekt, glaube ich, knapp 5 Minuten, selbst in der Extended, halt 5 oder 6 Minuten umfasst. Und natürlich, klar, also der Film muss natürlich komprimieren, ist gar keine Frage. Man hat ja gerade gesehen, was ich persönlich nicht so sehe, aber das ist halt eine Argumente der sogenannten Hobbit-Film-Trilogie. Jeder dieser 13 Zwerge hat ein eigenes Aussehen bekommen. Und zwar alle haben irgendwas ganz Besonderes. Der eine hat eine Axt in der Stirn, der andere hat so lustige, geknödelte, lange Haare bis im Bart hinein. Der andere ist, ne? Also sie haben argumentiert, wenn so viele Charaktere an einem Tisch sitzen, ist das für den Zuschauer und Zuschauerinnen im Kino ist zu viel. Weil der Film muss punktuell sein. Der muss auf die wichtigen Charaktere gehen, auf die wichtigen emotionalen Momente. Und bei dem Rat von Elrond sitzen irgendwie gefühlte 20 Leute, 30 Leute rum und labern die ganze Zeit kreuz und quer bei den Tisch. Und angeblich wären die Filmfans, die Filmschauerinnen und Schauer, nicht in der Lage, die auseinanderzuhalten. Und ich halte das für Blödsinn. Also, dass sie den Rat von Elrond bei Jackson so komprimiert haben auf zeig uns den Ring, Frodo. Und das war's. Und vor allem halt diesen geilen Satz, Gondor hat keinen König. Gondor braucht keinen König. Der ist natürlich 200%iges Meme-Material. Grüße an Anke Eismann da draußen und andere, die damals als erste die T-Shirts gemacht haben. Gondor und Snooking. Natürlich sehr, sehr geil. Aber der Rat von Elrond ist natürlich eine ganz, ganz andere Geschichte. Und ich finde, da geht unheimlich viel verloren. Und Talander hat es ja auch erwähnt. Also, Gandalf sieht eigentlich nur so sekundär intelligent aus in den Filmen, wohingegen bei Rat von Elrond, wie er Tolkien geschrieben hat, ist er der Strippenzieher. Und das ist meiner Ansicht nach eine ganz, ganz wichtige Funktion, weil es zeigt, Gandalf ist seit unglaublich vielen Jahrhunderten, läuft er da rum und versucht die Leute dazu zu kriegen, zu verstehen, wie scheiße die Lage ist. Man könnte jetzt sagen, der Rat von Elrond für die klimakritische Generation ist dieser Moment der Erkenntnis am Tisch, scheiße, die Welt brennt, heute müssen wir eine Entscheidung treffen. Der einzige Unterschied ist, dass beim Rat von Elrond tatsächlich Sachen und Aktionen geplant werden und durchgeführt werden und beim nächsten Weltklimagipfel nicht so viel passiert.
Ja, aber ist ja auch unfairer Vergleich. Die müssen ja nur so einen Ring wegschmeißen, wir müssten halt auf Sachen verzichten, das Da ist ja klar, dass es da in so einer Fantasy-Geschichte einfacher zu lösen ist als bei uns.
Eine Frage des Willens, ne? Ist ja so, ne? Klar.
Ja. Also ich finde gerade den Satz bei Jackson mit Gondor hat keinen König, Gondor braucht keinen König, fast im Grunde genommen die Interaktion zwischen Aragorn und Boromir schon ziemlich hart zusammen. Also ich finde das filmisch für diese Information, nämlich dass Boromir halt sagt so, also euer komisches Geschlecht war jetzt 4000 Jahre nicht da. Ob wir dich jetzt brauchen, weiß ich nicht, Mann. Ist natürlich jetzt hier im Buch etwas ausführlicher dargelegt und auch etwas subtiler angedeutet. Aber am Ende ist es das ja. Und ich finde, das, also den Part hat Jackson eigentlich relativ smart gelöst. Einfach da Subtilität einfach sein zu lassen und zu sagen, wie es ist.
Ja, im Buch ist natürlich die große Möglichkeit, als Boromir da aufsteht, ne, und das Wort ergreift und sagt so, hier, Redeordnung wird geändert, weil it's me, it's Boromir, ich bin hier der Geilste und ne, ich bin hier Wochen und Monate lang durch die Gegend gelatscht. Und er sagt so, ne, ohne Gondor wäre hier gar nichts mehr. Und Aragorn so, ja, ist schon richtig so, ist schon ordentliche Leistung. Aber die neuen Reiter sind euch vorbeigekommen, also ist das mit der Grenzleistung nicht mehr so geil. Und außerdem, wenn es hier die Dunedain nicht gäbe, würde sich Butterblume schon seit Monaten und Jahren richtig ordentlich einscheißen, weil in der Nähe von Bree Monster und Gefahren lauern, die nur wir abhalten. Und das ist ja auch so ein Ding. Das ist ja der Satz, den Aragorn sagt. Wir wollen gar nicht, dass die Leute wissen, dass wir das machen. Uns geht es nicht um Ruhm und Glorie, sondern wir machen einfach den fucking Job, Mann. Das ist unsere Aufgabe, so sehen wir die. Und wir laufen nicht bei einem internationalen Treffen auf und hängen unseren Willi auf den Tisch und sagen, wie geil wir sind, sondern wir machen den Job. Und das ist, deswegen ist dieser, also das mit dem Gondor ist schon geil.
Das ist schon ein geiler Diss, den er da raushaut und so, okay, ist ja auch eine kleine Ansage. Meine Frau sagte, im Verhältnis zum Film, im Film ist er ja eher, ist Aragorn zurückhaltend. Ist er ja eher so, Legolas sagt ja, hier, das ist Aragorn, Aragorns Sohn, das ist, das ist dein König. Ja, und im Buch ist er aber sehr viel selbstbewusster. Weißt du, da tritt er ja richtig auf und sagt so, er kommt jetzt auch nicht rüber und sagt hier, ich bin der König, halt den Mund, sondern aber er macht schon klare Ansagen. Sagt, ja, ist schon toll, was ihr macht, wie du es gerade beschrieben hast, Marcel. Das ist natürlich auch nochmal, also zumindest jetzt ein Unterschied zwischen Film und Buch, dass halt Aragons Art des Auftritts etwas anderer ist. Ansonsten finde ich aber auch, was Seppel gesagt hat, das ist total, das bringt es wirklich auf den Punkt, weil Boromir ist halt so ultra stolz und so eher sein Vater ist derjenige, der Gondor regiert. Ja, da braucht es nicht irgendwen. Ja, besonders nicht irgendeinen dahergelaufenen Typen, der normalerweise im Wald schläft. Ja, das bringt es aber gut zusammen, das stimmt.
Aber er hat ja auch irgendwo recht damit. Also,
ja, ja,
die Dunedain hängen halt, ne, die offiziellen Könige hängen halt seit hunderten Jahren einfach irgendwo im Norden rum und kümmern sich nicht um Gondor. Und die müssen sich halt aus ihrer Sicht alleine halt diesem Schatten entgegenstellen und verlieren halt jedes Jahr tausende Leute in irgendwelchen Kriegen, die sie halt dafür führen, dass andere es eben nicht machen müssen.
Ja.
Da kann man ja, schon gut. Mal sich, kann man schon eine gewisse Eigensinn entwickeln.
Ja, zumindest in Frage stellen.
Und der letzte König ist ja nicht irgendwie in einer großen Schlacht gestorben oder weil er irgendwie die Strategie so ein bisschen, sondern hat halt eine Duell-Herausforderung irgendwie vom Hexenkönig hin in Minas Morgul angenommen, gesagt, yo, chill, Mann, ich geh mal rüber und zeig dir mal, wo der Hammer hängt und ist nie wieder gesehen worden. Und da musst du halt auch überlegen, Junge, also ganz ehrlich, du gehst mit einer Erbsenpistole inmitten eines Mafia-Mobs nach irgendwo einem wunderschönen Ort irgendwie in Drageta und sag so, hey Leute, ich zeige euch jetzt mal, was Gerechtigkeit ist. Also, es ist halt, die Wahrscheinlichkeit, dass man da nochmal rauskommt, ist verschwindend gering. Und und wenn das die Erinnerung an den König ist und an die Königsfamilie, dann denkst du auch so, ich glaube, die sind ein bisschen hohl. Und dann entscheidest du dich halt vielleicht doch so, wir haben hier so ein paar Truchsesse, die strategisch, solide, mit Verwaltungserfahrung das Ganze halt managen. Und Denethors Leistung ist ja auch herausragend. Der Mann ist halt auch unglaublich gelehrt. In Gondor wusste niemand mehr, was Imladris ist oder wer Elrond ist. Denethor weiß es ganz genau. Er hat nicht nur ein Palantir. Er hat auch eine komplette Bibliothek, ein Archiv. Das Wissen Numenors in zweiter Hand natürlich, aber trotzdem. Und er bringt all das mit und er schickt nicht Faramir. Das ist auch so ein Punkt, den ich gerne mal erwähnen wollte. Weil wenn Faramir beim Rat dabei gewesen wäre, ich glaube, dann wären unter Umständen ein paar Dinge anders gelaufen, wie zum Beispiel, oh Frodo, leih mir den Ring. Ich brauche ihn nur mal kurz für eine Viertelstunde. Dann ist hier alles chill. Mein Name ist Boromir. Vielen Dank. Wäre mit Faramir, glaube ich, nicht passiert.
Nee.
Und mein Liebling ist immer noch Glorfindel. Das war so ein kleiner Fehler von Tolkien, also kein Fehler in dem Sinne, sondern er hat ja, Glorfindel ist irgendwie aufgetaucht im Herrn der Ringe, der Name irgendwie, weil er so geil klang und weil er diesen unglaublich mächtigen, starken Elb brauchte. Und dann fiel ihm irgendwann ein, verdammt, ich habe den Namen schon mal verwendet. Was mache ich denn jetzt? Reinkarnation! Ja, geil! Der war ein Mann aus Hallen und er ist wiedergekommen. Und ja, es ist derselbe. Yay! Und ich so, Junge, ich weiß, du hast eine Liebe für Namen und du liebst deine Namen und du findest sie geil und sie sind geil. Aber vielleicht mal eine Sekunde nachdenken, hätte dir eine Menge Erklärungsarbeit in den nächsten 20, 30 Jahren danach erspart. Also Glorfindel, ich finde es so schade, dass er weder bei Bakshi noch beim Herrn der Ringe von Jackson dabei ist. Glorfindel tut mir so leid, der hätte es echt verdient gehabt.
Nein. Ich habe das damals schon gesagt, die Entscheidung, Glorfindel rauszustreichen aus dem Skript bei Jackson war komplett richtig und nachvollziehbar. Den brauchst du auch meine Ringe einfach nicht, den Typen.
Ja, besonders, ich habe es ja heute versucht auch zu erklären, ja, wer Glorfindel ist. Und es hat ja auch einen Grund, dass wir auch, er gehört ja zu denen, also er gehört zu den Anwesenden, von denen wir nie wieder was hören werden. Ja, also er holt Frodo im Buch an der Furt ab, ja, hat da sein Techtelmechtel mit den Ringgeistern, so, und du, er ist beim Rat nochmal dabei. So, und das war's. Weil alles andere wäre auch irre gewesen. Stell dir vor, der wäre bei der Schlacht um Helms Klamm dabei gewesen. Der wäre doch rein auf Basis dessen, was wir von Glorfindel kennen oder wissen, hätte der gesagt, mach mal Tor auf, ich gehe alleine raus. Er macht hinter mir Tor zu und ich, der Wall nach oben, den, da gehe ich einmal durch wie so ein Stern. Naja, wir wissen halt, was er im ersten Zeitalter gerissen hat. Ja? Das ist ja da ein paar Orks, was will denn selbst die Uruk-hai? Ja, lächerlich. Ja? Was wollt ihr denn? Ich habe doch gar keine Ahnung, was hier richtig abgeht. Das ist schon ganz gut. Und ich,
wenn das denn alles so stimmt, ne? Also.
ja, wir wissen, du hast ja deine...
Die
du hast
Geschichte, da deine, die von Elben über Elben geschrieben wurde, vielleicht haben sie hier und da etwas übertrieben.
Ja. Ich glaube nicht, aber ist es schon auch gut, dass er raus ist und auch ich kann damit gut leben, dass er bei Jackson nicht vorkommt, genauso wie Tom Bombadil. Das haben wir ja auch. Im Rat wird ja, da kriegen wir ja auch nochmal einen Einblick. Wir kennen Tom nur von dem Begegnung mit den Hobbits und du hast eine ungefähre Vorstellung, wie mächtig diese Figur ist und du bekommst im Rat nochmal Informationen, ja, und du denkst dir einfach nur so, wenn die Elben sagen, das ist der schon immer da war, dann muss der recht alt sein. Also sehr alt. Und das macht die Sache
immer noch wieder ein spannend. Ein alberner Quatschkopf, ja.
Nee, natürlich, aber trotzdem witzig. Ja, und das hättest du, Gott, das wäre ja der totale Desaster im Film gewesen, so eine Figur einzuführen und das in irgendeiner Form erklären zu können, wer oder was das ist und was macht das.
Ja, aber ich meine, wie geil ist das? Das Battle der Alten, also die Schlacht der Geriatrischen ist ja der absolute Hammer. Also ich meine, Elrond ist ja ein Kind dagegen. Sorry, also da kommt Bombard und singt so, ich wanderte durch die Landschaft in Ostirian, durch die Wall von Ostir. Und ich habe eine Woche lang geatmet und es war geil. Und du so, erstes Zeitalter-Matsch. Und dann so Tom Bombadil, ich war da vor dem ersten Regentropfen und der ersten Nuss und überhaupt. Du so, ja, okay, ist gut, Mann. Wir verstehen es, ihr seid alle alte Säcke. Und Elrond ist ein Kleinkind. Was bin dann ich? Das ist halt diese Dimensionen der Zeit.
Diese Dimensionen sind der Hammer. Das
ist halt, also da sitzt du da und denkst dir so, okay, also ich meine, da ist Frodo Satz, oh, ich dachte, das war vor langer Zeit. Und Elrond sagt, L'Oreal, Baby. Wir Elben sehen immer geil aus. Also, bei Glorfindel muss ich aber eins sagen, das finde ich auch einen sehr, sehr schönen Satz. Ich glaube, das war Elrond. Oder könnte es sein, dass es Erestor war? Der irgendwie erwähnte, na, wir können natürlich jetzt hier neue Leute oder so losschicken und wir können auch Glorfindel mit losschicken, aber auch wenn er einer der mächtigsten Elben ist, der sowohl ne, im Reich der Lebenden als auch gegen die Nazgul ja sehr, sehr viel ausrichten kann und in beiden Welten mächtig ist, der kann nicht allein nach Barad-dûr marschieren. Also nee. Es bringt nichts. Wir können natürlich Glorfindel, klar, auf Helms Klamm hätte der wahrscheinlich gesagt, gib mir mal hier so zwei Chopsticks und dann zeige ich euch mal hier, ne, Gondolins MacGyver, wie ich euch mal hier ordentlich auseinandernehme. Aber hilft ja auch nicht. Also wenn du 10.000 Leute am Arsch hast, dann wird es halt irgendwann schwierig, mit einem Schwert, Speer irgendwie alle irgendwie abzuhalten. Und Glorfindel hätte sehr, sehr geil ausgesehen, aber am Ende, nach irgendwie, keine Ahnung, 500 Uruks, hätte sie ihn dann wahrscheinlich auch erwischt. Das ist ja vor allem dann auch die, als sie an den Punkt kommen, dass sie tatsächlich nach all den Stunden irgendwann entscheiden, wir müssen das mit dem Ring versuchen. Das finde ich halt, wie sie da hinkommen. Weil der erste Vorschlag ist ja, nee, lass uns doch mal den Ring irgendwie nach Westen schicken. Einfach nach Valinor. Wir schicken den zu Cirdan, wir packen den auf so ein Frachtschiff und dann ab dafür und das Thema ist erledigt. Warum? Das klingt doch eigentlich relativ solide. Das wäre erstmal ein Vorschlag, den kann man doch machen. Ne? Und irgendwie habe ich auch zwischendurch gedacht, naja, eigentlich wäre das gar nicht so verkehrt gewesen. Und dann sagt irgendjemand, Sauron weiß, dass wir hier sind. Sauron weiß, dass wir den einen hier haben. Wenn wir jetzt hier jemanden losschicken, der sehr, sehr zügig und sehr, sehr eilig nach Westen aufbricht, zu den grauen Antworten, dann haben wir ein Problem.
Ja, weil ich mir da auch gedacht habe, es muss ja nicht nur einer sein. Man kann ja zum Beispiel Glorfindel schicken und Elrond und Gandalf und Aragorn und Boromir. Die Hobbits letzte da, wo sie sind, weil die sind nutzlos. Noch waren keine Armeen von Sauron hinter dem Nebelgebirge zu dem Zeitpunkt. Also dieses, dann erwischt er uns und dann ist der Ring verloren, hat mich nicht so ganz überzeugt. Ich fand es eher überzeugend zu sagen, das ist nicht das Problem von den Leuten in Valinor, das ist unser Problem. Und es ist davon auszugehen, dass sie den Weg quasi zumachen, wenn wir unsere Probleme exportieren möchten. So ein bisschen wie, ne? Wir recyceln nicht und den Müll schicken wir einfach nach Afrika und dann bleibt er halt da. Aber das Problem ist ja nicht gelöst. Und es ist auch die Frage, also wir haben ja mit Gandalf einen Maiar, der sich nicht traut, den Ring aufzubewahren, geschweige denn zu benutzen. Also Saruman, der andere Maiar, wurde durch den Ring korrumpiert, ohne dass er auch jemals nur gesehen hätte. Was würde dieser Ring in Valinor anrichten? Ja, das ist ein What-If, auf das ich keine Antwort habe. Aber ich glaube nicht, dass es gut ausgeht.
Das ist jetzt ein Punkt, da habe ich ja gar nicht so dran gedacht. Aber das wäre natürlich klar, wenn der wirklich im Westen ankäme. Ich meine, vielleicht wäre jemand wie Wanda oder Yavanna wären dann auch ganz chill. Aber es gibt auch genügend andere Leute. Stell dir mal vor, Tulkas zieht ihn einfach an, weil er sagt, ey, klar, mit dem Ding kann ich viel geiler draufhauen. Also das wäre schon, ich glaube, das könnte ein sehr, sehr interessantes Problem werden. Vor allem ist es ja auch so, das ist ja, was Gandalf irgendwie nochmal betont und auch ein, zwei andere, ist ja dieses, ne, das ist halt unser Problem. Wir können jetzt nicht entscheiden, was in den nächsten 5000 Jahren passiert, aber wir müssen jetzt gucken, was jetzt gerade ist. Und wir haben jetzt nur diese eine Chance. Wenn wir jetzt nicht losmarschieren von hier aus und das mit dem Ring irgendwie versuchen zu klären, dann kommen wir nicht mehr irgendwo anders hin. Weil dann ist Sauron auf jeden Fall überall. Dann ist irgendwann Bruchtal umzingelt, wie schon vor einigen Jahrhunderten, als Sauron ja schon mal da losmarschiert ist und praktisch Gil-Dagat ja fast in den Arsch getreten hat. Und dann können wir ja hier gar nichts mehr machen. Die sitzen ja Dingen, auch. Ne?
Sie verlieren ja so oder so. Also auch ohne den Ring, militärisch können sie den Konflikt nicht gewinnen. Also Sauron hat zu keinem Zeitpunkt hat er den Ring in dieser Geschichte. Und trotzdem hat er einfach, er verliert zwar die eine Schlacht, eine entscheidende, aber es ist ja keine eines von, was ich, von Heeren, die er noch in Hinterhand hat. Der hätte einfach die nächste schicken können und dann noch eine, bis der Laden halt durch ist. Und den Ring wegzuschaffen, da wo er ihn nicht mehr bekommt, verhindert zwar, dass er komplett dominiert, aber du wirst trotzdem verlieren auf Dauer. Und er ist ja auch unsterblich, also er ist ja ein Maiar. Ist ja nicht so, dass du sagst, dann warten wir halt, der ist schon 80, dann nächste Grippewelle ist das Problem durch. Dann hast du vielleicht so ein paar Nachfolgekriege zwischen seinen Söhnen, wie das bei Genghis Khan war. Das Problem bleibt bestehen, solange der Ring existiert, egal wo. Und deswegen ist die einzige Möglichkeit, da jetzt aus dem rauszukommen, den Ring zu vernichten und damit halt auch Sauron zu vernichten. Das ist dann, glaube ich, der Hauptgrund, der dann am Ende übrig bleibt. Wobei ich auch sagen muss, im Kapitel selber wird ja nicht beschlossen, wer geht. Das ist ja dann im nächsten erst.
Das wollte ich noch kurz erwähnen. Das war so, meine Frau guckt mich an und sagt, sie haben ja noch gar nicht festgelegt, wer geht. Ja. Das Kapitel ist zu Ende.
Das ist ja auch die erste Situation. Der Rat von Elrond, da besprechen sie, was Sache ist und wer losgeht. Wird gar nicht gemacht. Nur, dass Frodo halt geht, wird halt festgelegt, weil er sich selber anbietet.
Genau, und Frodo und Sam?
Ja, Moment. Also, ich meine, Frodo ist ja da beim Rat und dann irgendwie kommt so dieses Gerücht auf, hat kann sein, dass Frodo mit dem Ring loslatscht und Sam rennt rein und sagt so, ey, was hier, ich auch? Und Elrond so, ja, Das offensichtlich ist ja so, dass auch wenn dein Herr zu einem geheimen Rat eingeladen ist und du nicht, du trotzdem das Maul aufreißt, Mann. Das finde ich auch so. Das sind die ganze Zeit so Smackdowns zwischendurch, so Sätze, wo ich mir denke, Elrond könnte, glaube ich, nach ein paar Bierchen und ein paar Gläsern Mirovor könnte der Typ, glaube ich, schon ganz lustig sein. Der hat vielleicht so eine kleine Comedy-Show in der Halle des Feuers, immer mittwochabends ab 22 Uhr, Open Mic, oder in dem Fall halt Open Elrond, und dann erzählt er so ein bisschen ein paar Jokes aus dem ersten Zeitalter.
Eher aus dem zweiten Zeitalter, und dann kann er ein bisschen was über Moria oder Khazad-dûm erzählen.
Ja, ja.
Wie er mit dem Prinz um die Wecke Steine gekloppt hat.
Und wie er wochenlang, ohne sich zu waschen oder die Klamotten zu wechseln, durch die Gegend gezogen ist und die Zwerge das genau. Voll geil fanden, weil da stehen die drauf.
Haben wir unseren Diss für die Serie auch durchgemacht?
Aha, der Gestank von Elrond. Das ist ein neuer Deo. Ja. Nein, ich bin halt total begeistert von diesem Kapitel, weil A, ist es so viel Information, am Ende wissen sie nach allen Diskussionen, alle Logik ist durch, alle Fakten sind auf dem Tisch. Wir haben militärisch keine Chance. Wir können das hier nicht mehr gewinnen. Wir haben keine Chance. Wir können uns irgendwie noch lange wehren und dann werden aber irgendwann alle Inseln sein. Und das finde ich bei dem Satz mit Tom Bombadil so unglaublich bitter. Also er sagt immer, können wir nicht den Ring zu Tom Bombadil schicken, weil irgendwie stört ihn den ja nicht oder der beeinflusst ihn nicht oder irgendwas. Und Elrond sagt, klar, können wir machen. Aber dann kommt Sauron, macht uns alle einen am anderen platt und am Ende wird Tom Bombadil sein, das, was er jetzt auch ist. Eine kleine Insel in seiner kleinen Welt. Und ich glaube nicht, dass er gegen Sauron bestehen kann. Und das ist halt so unglaublich bitter, dieser Satz. Also, dass das älteste Wesen, das anscheinend irgendwie übermächtig ist in dieser Welt. Oder der Satz halt, ja, ich glaube, das wäre ihm auch relativ egal. Also, da ist so eine wunderschöne Anspielung in ein oder zwei der wunderbarsten Sagen- und Mythengeschichten Europas. Ne, diese eine Geschichte, wenn alle Leute mich darum bitten, so Richtung Odin und Loki, ne, man erinnert sich so an nordische Sagen und sowas, wenn mich alle darum bitten, dass ich etwas tue, dann mache ich es auch. Aber einer sagt nein. Und das war natürlich Loki, der sich da verkleidet hat und irgendwas. Und dann hätten wir das alle getan. Also wenn alle Leute Tom Bombadil bitten würden, dann würde er es vielleicht machen. Aber dann würde wahrscheinlich Sauron in Gewandung da auftauchen, ihm was anderes erzählen. Und Tom so, ja, nö, das ist mir auch egal. Also das ist keine Verlässlichkeit. Sie müssen eine Lösung finden, die das Problem ein für alle Mal beseitigt. Und die Lösung ist, wir tragen diesen Ring nach Mordor. Und Boromir so, what? Also die Überlegung, an diesem Punkt zu sagen, wir latschen los mit dem einen Ring in unserer Mitte und unser Job ist es, das nach Mordor zu bringen, das übrigens ein von Bergen umschlossenes, schwersten Festung abgesichertes, mit 100.000 von Orks gefülltes Land ist, in dem wir problemlos nicht reinmarschieren können. Bin mir nicht ganz sicher, was Gandalf geplant hat, aber der Weg dahin klingt ein bisschen selbstmörderisch.
Ich glaube, er wollte viel improvisieren auf dem Weg.
Hat er ja dann auch.
Impro-Gandalf!
Ja.
Und da ist die nächste Comedy-Show.
Ja.
Ich sehe jetzt Bruchtal ganz anders auf einmal. Das ist so ein Comedy-Haven. Dienstags und donnerstags Abend. Open Elrond und Dienstag ist halt Gabba Gandalf und legt auf. Oh ne, der hat Freitagabend seine Show. In der Halle des Feuers.
Du hast es zum Glück nicht nochmal erwähnt. Danke dafür.
Bitte.
Ich hab gedacht, das kommt jetzt auch nochmal.
Ja, ja, ja.
Nee, wie gesagt, ein wirklich interessantes Kapitel. Auch für jemanden, der das neu liest. Das hatte ich ja heute. Also nicht ich, sondern meine Frau. Und mal auch mitzubekommen, wie das, wenn man dann sowas... warum denn jetzt das oder dieses oder... Sehr cool. Wie gesagt, man lernt viel kennen.
Ja, nach dem Rat von Elrond weiß man, wie hoch, also mit welchem Einsatz wir spielen, ne?
Genau.
Es geht um nichts anderes als den Untergang der Welt. Und das ist, finde ich, ist schon, da ist die Latte schon ziemlich weit nach oben gelegt.
Und wir haben eigentlich kein Wort darüber verloren, was eigentlich erzählt wird in dem Rat, ne? Also wir haben Berichte von Zwergen, von Elben, von Boromir, von Gandalf. Und das haben wir alles in keinster Weise angerissen. Haben nur über den Rat an sich gesprochen. Und da ist wirklich viel Info drin in diesen einzelnen Erzählungen.
Also für alle, die das hören und zum Beispiel vielleicht tatsächlich nur den Film kennen und die Bücher noch nicht gelesen haben, dieses Kapitel für sich alleine ist schon ziemlich geil.
Ja.
Der Rest natürlich auch.
Gut, dass du es erwähnst, ja.
Man will ja wissen, wie es weitergeht. Und das haben wir ja auch schon, glaube ich, oft genug gesagt, dass es schon die ein oder andere Abweichung zwischen Peter Jacksons Interpretation die wirklich gut ist. Also ich bin immer noch sehr begeistert, aber das Buch ist natürlich nochmal ein Ticke genialer.
Ich finde es so schön, wie es die animierte Fassung halt macht. Also den Ralf Bakshi, mein Hintergrundbild sieht man ja hier. Und der reißt das Ganze ja sogar noch kürzer ab. Und das Schöne daran ist, um zu zeigen, wie intensiv diskutiert wird, wie lange diskutiert wird, irgendetwas, geht so die Kamera so kurz raus, ne, aus diesem, also sie zeigt so den gesamten Tisch und jede einzelne Figur macht so und um zu zeigen, dass sie intensiv diskutieren. 2 Sekunden später, Kamera auf Elrond. Ja, dann machen wir das jetzt so.
Und das finde ich, das find irritiert ich halt ist, dass der Zwerg scheinbar einfach mal die Axt in der Hand hält während des Meetings.
Ja.
Der eine Elb hat seinen Köcher mit mehreren Pfeilen drin. Was geht bei deren Meetings sonst normalerweise ab, dass man seine Waffen mitbringen muss? Und zwar halt nicht irgendwie so versteckt an der Seite, sondern einfach in der Hand hält.
Es ist 2023, du kannst auf der TikTok oder Instagram gucken. Accessorizing ist ein ganz wichtiges Thema. Wenn du schon bei so einem Gespräch dabei bist, bei so einer Besprechung, dann musst du auch gut aussehen. Und du kannst ja nicht einfach ohne. Also ich meine, die Axt steht da so ein bisschen aus dem hervor, das stimmt schon so ein bisschen. Das sieht ein bisschen, also es ist nicht obszön. Also Bakshi ist nie obszön, in keinster Weise. Und ich glaube, es gibt auch beim wunderbaren Tolkien-Podcast ja ein Hashtag No Pants Day oder irgendwas in der Richtung. Also keiner Hosentag. Und ich glaube, bei Bakshi ist in den 70ern definitiv sehr viel ohne Hosentag gewesen.
No Pantalones.
No Pantalones. Also, muss man auch tragen können, ne? Also muss man die Beine für haben. Sieht man bei Boromir, der Mann kann das tragen. Und einen Helm mit so richtig geilen Wikingerhördern, die immer ihm genau sagen, wo vorne ist. Die sind total praktisch. Das ist der einzige Grund, warum die da so nach vorne zeigen. Der ist nicht ganz der Schlauste, ne? Boromir, da ist links, da ist rechts, da ist geradeaus. Die Hörner sagen, zeigen dir den Weg. Ja, meine Fresse, ey. Ich muss den Bakshi nochmal gucken. Und nochmal den Rat von Elrond mir anschauen, wie.
Ja. Tu dir keinen Zwang an.
Ja, 9:10. Und wir haben, wie Seppel schon wirklich festgestellt hat, wir haben viel über den Rat, aber über den Inhalt nicht gesprochen. Das soll ein kleiner Teaser dafür sein, dass ihr das selber lest. Das
ist wie bei dem echten Business-Meeting, Mann. Das ist genau dasselbe. Ja. Laber, Entscheidung.
Genau. Wir haben das halt sehr gut umgesetzt, immer um das Thema drumherum zu reden.
Ja, das war genau unser Plan, nehme ich an.
Ja, natürlich.
Und ja, wenn Besprechung ein Palantir-Treffen gewesen wäre, ne? Oder eine E-Mail, dann hätte man sich sehr, sehr viel Zeit sparen können. Dummerweise hatten nicht genügend Leute Palantire, um dieses Gespräch zu führen, ne? Ja.
Ja.
Also von unserer Seite natürlich klare Leseempfehlungen. Auch noch einfach mal reinzulesen, weil dieses Kapitel gerade im Buch so viele Disse enthält und so viele Smackdowns und so viele Anspielungen, die so zwischen den Zeilen passieren, wo ich mir immer wieder denke, Tolkien hat da gesessen und das geschrieben und wahrscheinlich die ganze Zeit so ein bisschen gekeckert und gegrinst und gelacht, weil er irgendwie so, ja, Elrond ist alt, der ist doof, der stinkt, der hat keine Ahnung, wovon er redet. Ja, lass uns doch den Ring nach Valinor. Junge Mann, das geht nicht. Die nehmen den nicht. Da ist ein Embargo. Da steht bei Kirdan, hält ein Schild hoch und sagt, wir sind kein Ringtransport. Wir sind auch keine Adler. Also, ne? Da sind so wunderschöne kleine Sachen zwischen den Zeilen.
Den Ring mit dem Adler zu den Antworten fliegen und von da aus dem Schiff weiter. Alles kein Problem.
Den Adler auf das Schiff und mit dem Adler auf dem Schiff den dann, ja.
Oder das Schiff auf den Adler und dann.
Oh, geil. 40 Adler, Schifftransport. Ja, wäre ja mal überhaupt kein Aufwand für einen ungefähr 120 Gramm, 40 Gramm, 80 Gramm schweren Ring.
Mit dem Schiff nach Mordor rein, das ist auch eine Variante.
Katapult, wie in der Serie. Da kann man das ja zurückschicken nach Valinor. Trebuchet-Post. Ah, ja, schön. Das hat uns Körner da schon wieder geschickt. Hä? Ein Ring? Was sollen wir damit?
Lass uns den doch mal aufziehen. Was macht der denn?
Mhm.
Seitdem hat man nichts mehr aus Valinor gehört.
Ja, die Teleri sind an Mittelerde zugekommen. Was ist denn bei euch los? Jungs, ihr wollt's nicht wissen, ey. Hier ist alles viel, viel schöner als da drüben. Tschö, tschö.
Ah, sehr schön.
Ja, Haben wir denn schon etwas, was wir unseren Zuhörern und Zuhörern für nächste Woche andeuten können, was wir da vorhaben? Hat da
jemand von euch? Zumindest mal andeuten, dass es nicht am Sonntag, sondern am Montag stattfinden wird. Das ist schon mal Info Nummer 1.
Ja, ja, richtig, richtig. Ja.
Du musst nicht so überrascht tun, weil du bist der Grund dafür.
Also, für diejenigen, die hier so erfreulicherweise dabei sind, am nächsten Sonntag, schlauerweise, ist der die Weihnachtsfeier des Stammtischs in Jena. Und wie sich vielleicht einige von euch erinnern, die letztes Jahr aktiv mit dabei waren, wir haben eine Live-Aufnahme gemacht, da war ich auf der Weihnachtsfeier und man hat mich so wunderschön im Hall, im Widerhall gehört, weil ich im riesigen Raum gesessen habe. Und ich habe die halbe Weihnachtsfeier verpasst und der Sound war scheiße. Und deswegen haben wir uns gemeinsam, nicht nur ich alleine, sondern gemeinsam im Rat entschieden, im mittelalten Rat, dass wir das lieber auf den Montag verlegen, damit ich in Ruhe genießen kann, dass wir eine Weihnachtsfeier haben werden im Telespielecafé und dass ihr eine vernünftige Aufnahme bekommt. Ja, deswegen am Montag, diesmal ab dem 11. Dezember und nicht am 10. Dezember. Seppel, hast du vielleicht schon ein Thema? Also können wir, meinst du, wir können da was
anderes? Wir haben das Thema skurrile Studien uns auserwählt. Zum Thema Tolkien und Mittelerde.
Ja, was die Forschungswelt alles so herausgefunden hat zu Tolkien, wo man vielleicht kurz eine Augenbraue hebt, ja. Und nein, es gibt keine Studie zu kurzen Hosen bei Ralf Bakshis Film. Der Mann hat Katzen-Soft-Pornos gedreht und ist damit berühmt geworden und hat die Geschichte der Animation der Welt verändert. Fritz the Cat kann ich nur wärmstens empfehlen.
Ich empfehle nichts von Bakshi. Der Mann ist ein Psychopath und man sollte nichts angucken, was er erzählt hat.
Geil, der war vor 10 Jahren. Das ist so die letzte größere Aufnahme von ihm. Da ist auch ein Video von ihm, wo der Mann auf so einer Animationskonferenz ist. Also ich meine, der Mann war ja Animateur. Also alles, was Zeichentrickfilm und Geschichte angeht, der Mann hat tatsächlich den Zeichentrickfilm wirklich maßgeblich beeinflusst mit seiner Arbeit. Und da sitzt dieser alte, dicke Amerikaner aus New York, irgendwie Brooklyn, keine Ahnung, und sagt so zu den Leuten, die da sitzen, diesen jungen, neuen Animationsmenschen, ich verstehe das nicht, was ist mit euch los? Also, hä? So, ihr habt einen Computer, mit dem könnt ihr all das machen, wofür ich damals habe 60 Leute anstellen müssen. Wir mussten das von Hand machen. Wir mussten den ganzen Scheiß raushauen. Es war ein Riesenstress. Ich musste mit Studios rumprügeln. Es war unglaublich nervig. Alle Leute haben mir reingeredet. Es war alles kacke und ich musste dagegen ankämpfen. Lalala. Ihr könnt euch hinsetzen, mit einem Computer das Ding mal abreißen, einen Kumpel fragen, ob der noch ein bisschen Soundaufnahme macht und die euch schickt per Internet, nicht irgendwo an einem Ort seid. Ihr könnt Filme machen. Warum macht keiner von euch Filme? Und dann Leute so im Publikum so. Und der Typ so. Macht Scheiße, Mann. Geht raus. Tretet Leute in die Eier. Sieh, mach geile Filme. Und ich so, du hast Leute im halbnackten Beischlaf. Du hast Feuer und Eis gemacht, wo ein Conan-artiger Typ durch die Gegend rennt und Leute einfach nur abhackt und alle Damen und Herren praktisch nichts tragen, außer einen Lendenschurz und einen Brustschurz. Ja. Geiler Film übrigens. Also auch sehr, sehr...
Feuer und Eis von Bakshi ist absolut... Da müssen wir nicht drüber reden.
Ja. Also von uns, von mir und Opa, glaube ich, eine Empfehlung, mal bei Bakshi reinzugucken. Seppel ist da eher der kritische Filmleser, Schauer.
Aber ich extrapoliere von Herr der Ringe auf sein weiteres Werk und kann nichts Gutes bedeuten.
Ah, schön. Übrigens, Hinweis, habe ich euch gar nicht erzählt. Wir haben ja einen wunderbaren kollegialen Podcast, Hör die Ringe pro Minute. Das sind unsere Herren aus Österreich. Und die haben jetzt gerade von ihrer Community die Bitte bekommen, sie mögen doch mal, was ist das, dieser komische russische Fanfilm? Den sollen sie jetzt mal besprechen. Und ich so, Graniteli, schick sie zu uns, Junge, wir haben das schon besprochen. Ja, die Alternative wäre gewesen, The Ring Thing, das ist so ein Schweizer Softporno aus der Jackson-Zeit. Was haben sie noch gesagt? Da war noch irgendwas anderes, aber auch völlig absurde Dinge. Nicht so, Graniteli ist die Umsetzung, die am nahesten am Buch ist und mit Leidenschaft darstellt, wie ein Adler fliegt mit Gandalf drauf. Ja. Also die werden dann wohl demnächst mal...
Ich glaube, diesen Film minütlich zu besprechen, ist auch eine ganz eigene Form von Hölle.
Ja, also, was willst du machen, ne? Die Community hat gesprochen, also geht man natürlich selbstverständlich. Ja, Softborn, du hast natürlich völlig recht. Wir haben heute 2023. Es ist die Schwellen zwischen dem, was als Porno heute bezeichnet wird und was nicht, ist doch relativ fließend. 2002, 2003 war das schon eine gewisse Hausmarke, dass irgendwelche hübsche kleinen Damsel in Distress durch die Schweizer Berge gezogen sind. Kann ich auch nur unter hohem Alkohol- oder Drogeneinfluss empfehlen. The Ring Thing, sonst wird es wirklich ein bisschen schwierig, aber gut. Lest mehr Tolkien! Hashtag.
Guck, schönes Endwort. Lest mehr Tolkien.
Genau.
Und wir sehen vielen Dank an alle. Vielen Dank an alle, die natürlich wieder da waren.
Wir sehen uns am 11. Dezember um 20 Uhr wieder, also am Montag, nicht am Sonntag, und freuen uns auf euch.
Schönen Abend noch.
Ciao.
Danke, dass du dir diese Folge Smalltalk angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du dich über unseren Podcast informieren möchtest, kannst du das gerne über unsere Social-Media-Kanäle tun. Du findest uns auf Facebook und auf Instagram als Smalltalk und auf Twitter als SmalltalkPod, wie in Podcast. Dort findest du auch immer den direkten Link zu unserem Discord-Server, auf dem du live mit dabei oder dich mit anderen Tolkien-Fans austauschen kannst. Am meisten freuen wir uns natürlich über ein Like oder ein Gefällt mir oder noch besser, du abonnierst uns beim Podcast-Anbieter deines Vertrauens. Das hilft uns nicht nur auf unserem Weg zu Ruhm und Reichtum, sondern es bietet uns auch die Möglichkeit, mehr Leuten Mittelerde näher zu bringen. Vielen Dank im Voraus und vielleicht hören wir uns ja schon bald wieder. Eine neue Folge wird jeden Dienstagabend hochgeladen. Wir freuen uns auf jeden Fall.